Christopher Clarke. Die Schlafwandler. Wie Europa in den Ersten Weltkrieg zog. Die Europäische Union befindet sich gerade in einer Krisenphase. Die Entscheidung Großbritanniens, aus der EU auszutreten, zeigt, wie viele Menschen am Wert dieses enormen Bündnisses zweifeln. Dabei handelt es sich bei dieser Union um eine einzigartige Vereinigung, die Dutzende Länder seit Jahrzehnten zusammenhält und für die gemeinsamen Interessen dieser Nationen arbeitet. Anfang des 20. Jahrhunderts sahen die Verhältnisse in Europa nämlich noch ganz anders aus. Neben Bündnissen existierten genauso viele Verfeindungen. Konflikte waren daher unvermeidbar. Doch wie können Konflikte so eskalieren, dass ein ganzer Kontinent in den Krieg zieht? Zum 100. Jubiläum des Ausbruchs des Ersten Weltkrieges veröffentlichte Christopher Clarke im Jahr 2014 eine detaillierte Auseinandersetzung mit dem Teil der europäischen Geschichte, der schließlich zum Krieg führte. Denn dazu gehörte viel mehr als nur die Ermordung eines Kronprinzen. Mit so vielen beteiligten Parteien bildet die Geschichte ein komplexes Netz an Auslösern. Blink Nummer 1. Komplexe Allianzen stellten eine grundlegende Ursache für den Ausbruch des Krieges dar. Ein Verbündeter kann unglaublich wertvoll sein. Jemand, der den Rücken stärkt und mit dem ein gemeinsames Ziel verfolgt wird. Aber wo es Verbündete gibt, sind Feinde meistens auch nicht weit entfernt. Auf politischer Ebene können durch solche Bündnisse und Verfeindungen schwerwiegende Konflikte entstehen. Vor Beginn des Ersten Weltkrieges spielten Verbündete eine wichtige Rolle in der internationalen Politik. Die Ursachen des Krieges wurden viel diskutiert, aber ein Großteil der Historiker sehen das System von Allianzen, welches einige europäische Länder vereinte und andere wiederum verfeindete, als wichtigen Grund für die Konflikte. Die meisten europäischen Mächte waren durch Allianzen mit anderen Ländern verbunden. Wenn eines dieser Länder bedroht wurde, kamen die anderen zur Hilfe. Die Allianz mit Russland schützte zum Beispiel das kleine Serbien vor einem Angriff der Österreicher. Österreich war wiederum mit Deutschland alliiert, das sie unterstützen würde. Außerdem bestand zwischen Russland und Frankreich eine Allianz, um eine Bedrohung aus Deutschland abzuwehren. Diese Allianzen dienten zwar dazu, potenziellen Bedrohungen vorzubeugen, erhöhten jedoch in Wirklichkeit das Konfliktrisiko in der europäischen Politik. Wenn in einem Gebiet ein Krieg ausbrach, könnte das Allianzsystem eine Kettenreaktion und damit einen europaweiten Konflikt auslösen. Durch die Einbindung instabiler Regionen wie dem Balkan in dieses System wurde das Risiko zusätzlich erhöht. Einst vom Osmanischen Reich regiert, stand das Gebiet in der südöstlichen Ecke Europas nun vor dem Zusammenbruch. In diesem Machtvakuum sahen sowohl Österreich als auch Russland die Chance, ihre Interessen an dem Gebiet durchzusetzen und würden sich zur Not mit Gewalt dafür einsetzen. Umso komplizierter wurde diese Situation durch die verschiedenen Nationalitäten, die in dieser Region repräsentiert waren. Slawen, Deutsche, Bosnier, Ungarn, Rumänen und Bulgaren teilten sich diesen Raum. Diese verschiedenen Interessen erschwerten die Kontrolle über das Gebiet und führten oft zu gewaltsamen Ausbrüchen. Das komplizierte Netz von Allianzen verwandelte ganz Europa in ein Pulverfass. Blink Nummer 2. Das System von Allianzen in Europa spaltete den Kontinent in zwei Pole. Unterschiedliche Interessen können schnell zur Polarisierung führen, und genau das geschah im Europa des frühen 20. Jahrhunderts. Das System der Allianzen spaltete Europa in zwei Lager. Auf der einen Seite entstand durch die Bündnisse zwischen Deutschland, Österreich-Ungarn und Italien der sogenannte Dreibund. Auf der anderen formten Großbritannien, Frankreich und Russland die Triple Entente. Viele weitere kleine Länder waren auch auf unterschiedliche Art und Weise mit einem der Blöcke verknüpft. Belgien hatte zum Beispiel Abkommen mit Großbritannien. Diese Aufteilung in zwei Blöcke brachte die Gefahr eines Krieges am Anfang des 20. Jahrhunderts deutlich näher. Denn obwohl die Allianzen schon länger existierten, waren die Bündnisse anfangs viel komplexer und verzweigter. 1887 wirkte der Dreibund zum Beispiel weniger bedrohlich, da Großbritannien durch die Mittelmeer-Entente auch mit Österreich und Italien verbunden war. Zusätzlich schloss Deutschland mit Russland den Rückversicherungsvertrag. Die komplexen Bündnisse sorgten dafür, dass neutrale Mächte bei Konflikten einschreiten und diese schnell lösen konnten. Im Jahr 1914 hatte sich die Situation allerdings geändert. Die Bündnisse liefen nur noch in zwei Richtungen. Im Fall der Fälle fehlte die neutrale Nation, die Streitigkeiten auflösen konnte. Der erste kritische Konflikt ereignete sich am 28. Juni 1914, als ein serbischer Nationalist in Sarajevo den Kronprinzen Franz Ferdinand und seine Frau erschoss. Ohne die verzweigten Verbindungen zwischen den Nationen ließ sich die Ausweitung des Konflikts nicht aufhalten. Innerhalb weniger Monate war der ganze Kontinent involviert. Blink Nummer 3. Die Allianzen zwischen den Ländern waren instabil und änderten sich schnell. Beziehungen können zerbrechlich sein, vor allem wenn sie auf eigenen Bedürfnissen basieren. Auf politischer Ebene können solch unbeständige Verhältnisse weitreichende Konsequenzen haben. Die europäischen Allianzen stellten sich als besonders instabil heraus, denn sie wurden auf der Grundlage von Notwendigkeiten gebildet. Und diese änderten sich mit, wenn sich die politische Situation veränderte. Die Bündnisse zwischen den europäischen Ländern wurden regelmäßig angepasst. Russland unterstützte beispielsweise zunächst Bulgarien. Später wechselte die Loyalität jedoch zum benachbarten Rivalen Serbien, weil diese Beziehung besser zu den gesamten Plänen Russlands passte. Auch andere Länder spielten Reise nach Jerusalem mit ihren Verbündeten. Bevor Serbien und Russland Partner waren, bestand ein Bündnis zwischen Serbien und Österreich-Ungarn. Russland galt zu dem Zeitpunkt nicht als möglicher Partner wegen der Verbindung zu Bulgarien, Serbiens direktem Rivalen. Dafür vereinbarte Serbien Handelsabkommen und andere Verträge mit Österreich. Das änderte sich erst, als Österreich wiederum im Jahr 1906 neue Handelsabkommen mit Bulgarien einging. England war sich auch unsicher, ob eine langfristige Allianz mit Russland eine gute Idee wäre. Trotz einiger gemeinsamer Interessen in Europa konkurrierten die beiden Länder auf internationaler Ebene und in vielen Kolonien. Russland versuchte zum Beispiel, den Einfluss in Indien zu erweitern, dem größten Besitz des Britischen Reiches. England war darüber nicht gerade glücklich und versuchte Russland, einen vermeintlichen Verbündeten, zu schwächen. Diese Anspannung wirkte sich auch auf die Triple Entente aus und es wurde unklar, wie lange diese Allianz noch halten würde. Trotz der verschiedenen Versprechen von Unterstützung bestand in Europa für viele Länder kein Zustand von Sicherheit. Beziehungen änderten sich schnell und ein Verbündeter konnte nahezu von einem Tag auf den anderen zum Rivalen werden. Die Aufteilung Europas durch das System der Allianzen hatte dramatische Konsequenzen. Aber hätten die einzelnen Länder den Kriegsausbruch nicht aufhalten können? In den nächsten Blinks sehen wir uns die Handlungen der Beteiligten genauer an. Blink Nummer 4. Die Frage der Schuld, Teil 1. Deutschland und Österreich-Ungarn tragen einen Teil der Verantwortung für den Ausbruch des Krieges. Geschichte hat oft unterschiedliche Seiten. Kolumbus wurde in den Büchern beispielsweise lange als Entdecker Amerikas festgehalten und gefeiert. Dabei wird jedoch verschwiegen, dass Kolumbus unzählige Einheimische versklavte. Im Fall des Ersten Weltkrieges machen die Geschichtsbücher meist Deutschland und Österreich-Ungarn für den Ausbruch verantwortlich. Aber auch diese Version erzählt nicht die ganze Wahrheit. In den Geschichtsbüchern lesen wir folgende Versionen der Ereignisse. Als Antwort auf den Tod des Kronprinzen begann Österreich Druck auf Serbien auszuüben und erklärte dem Land schließlich den Krieg. Deutschland hatte Österreich auf aggressive Art und Weise dazu ermutigt. Diese Geschichte enthält einiges an Wahrheit. Die österreichische Regierung provozierte einen Krieg mit Serbien, ohne die weiteren Konsequenzen zu bedenken. Nach der Ermordung des Kronprinzen gab Österreich den Serben ein Ultimatum mit einer Liste von Bedingungen, wegen deren Härte niemand erwartet hätte, dass sie akzeptiert werden. Laut der unzumutbaren Aufforderungen sollte Serbien alle militärischen und Zivilangestellten abziehen, denen Österreich nicht zustimmte. Außerdem sollten österreichische Sicherheitskräfte in Serbien arbeiten. Diese Bedingungen hätten Serbien jegliche Souveränität genommen. Tagebucheinträge österreichischer Diplomaten bestätigen, dass diese Taktik beabsichtigt war. Serbien sollte bestraft werden. Die Konsequenzen waren jedoch größer. Den Krieg mit Serbien begann Österreich zwar bewusst, aber trotz der existierenden Allianz rechneten die Machthaber nicht damit, dass Russland einschreiten würde, um Serbien zu helfen. Deutschland trug auch Verantwortung für die Eskalation dieser Krise. Das Land ermutigte Österreich dazu, das Ultimatum zu stellen und versprach Unterstützung. Allerdings verlief die Situation nicht ganz so, wie beide Partner es sich vorgestellt hatten. Zwar unterstützte Deutschland Österreich darin, die Morde von Sarajevo zu untersuchen, aber mit den unzumutbaren Bedingungen der Österreicher rechnete es nicht. Wie es in den Geschichtsbüchern wiedergegeben wird, tragen Deutschland und Österreich einen Teil der Verantwortung für den Ausbruch des Krieges. Allerdings endet die Geschichte nicht damit. Auch andere Länder waren beteiligt. Blink Nummer 5. Die Frage der Schuld Teil 2. Russland und Frankreich tragen auch ihren Teil zum Kriegsausbruch bei. Auch wenn eine Seite der Geschichte wahr ist, heißt es nicht, dass es keine andere Seite gibt. Die Entdeckungen von Kolumbus repräsentieren einen wichtigen Meilenstein, aber dennoch sollte die Versklavung der Ureinwohner nicht ausgelassen werden. Die Rolle von Deutschland und Österreich als Auslöser des Ersten Weltkrieges erzählen einen Teil der Geschichte, aber besonders Russland und Frankreich hatten auch einen großen Einfluss auf die Ereignisse. Die verbündeten Länder mischten sich in die Serbien-Krise ein und erschwerten eine friedliche Resolution. Da beide Österreich-Ungarn nie als gleichwertige Macht anerkannt hatten, nahmen sie die österreichischen Anforderungen nicht ernst. Obwohl es Hinweise darauf gab, dass Teile der serbischen Regierung bei der Ermordung Franz Ferdinands ihre Finger mit im Spiel gehabt haben könnten, sahen Russland und Frankreich nicht ein, dass Österreich den Fall genauer untersuchen sollte. Jeder Versuch, mit serbischen Regierungsbeamten über diese Hinweise zu kommunizieren, wurde verhindert. Der fehlende Respekt entstand aus der Annahme der beiden Länder, dass Österreich in jedem Fall demnächst kollabieren würde. Als der Krieg zwischen Österreich und Serbien ausbrach, war Russland deutlich an der weiteren Eskalation beteiligt. Die russische Regierung sorgte dafür, dass Serbien das österreichische Ultimatum ablehnte und sich auf keine weiteren Verhandlungen einließ. Nach der Kriegserklärung mobilisierte Russland außerdem schnell die eigenen Truppen, nicht nur gegen die Österreicher, sondern auch entlang der deutschen Grenze. Frankreich ermutigte diesen aggressiven Schritt. Während der Krise zwischen Serbien und Österreich besuchte der französische Präsident Raymond Poincaré St. Petersburg. Dort drängte er die russische Regierung dazu, aggressiv auf das österreichische Ultimatum zu reagieren. Außerdem versprach er Frankreichs volle Unterstützung, falls ein Krieg zwischen Russland und Deutschland ausbrechen sollte. Nachdem Deutschland und Österreich-Ungarn die ersten Schritte Richtung Krieg gegangen waren, trugen Russland und Frankreich nun zur Eskalation bei. Blink Nummer 6. Que sera, sera. Die meisten Europäer glaubten, dass Krieg unvermeidbar sei. Stell dir vor, du steckst auf einem Gleis fest. Plötzlich kommen dir die Scheinwerfer eines Zuges entgegen. Du hast zwei Optionen. Entweder du findest dich mit der Situation ab und lässt den Zug auf dich zukommen, oder du versuchst, dich loszureißen und aus dem Weg zu springen. Eine Situation einfach zu akzeptieren, wie sie ist, kann gefährlich sein. Das mussten auch die Europäer vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges lernen. Sie versuchten nicht, sich aus dieser Gefahrensituation zu retten. In Europa herrschte Anfang des 20. Jahrhunderts nämlich der starke Glaube, dass ein Krieg unausweichlich sei. Dieser Gedanke findet sich in vielen alten Tagebucheinträgen und Reden von Diplomaten und Entscheidungsträgern wieder. 1910 schrieb beispielsweise Viscount Escher, ein englischer Politikexperte und Berater von König Edward VII., die Idee eines anhaltenden Friedens ist eine Wunschvorstellung. Dank dieser pessimistischen Haltung entstand eine Art defensiver Patriotismus. Niemand wollte eine andere Nation zuerst angreifen, aber alle wollten sich auf einen unvermeidlichen Krieg vorbereiten, um dann nicht auf der Verliererseite zu stehen. Diese Mentalität des passiven Wartens auf eine Eskalation prägte viele politische Entscheidungen. Jeder strategische Plan enthielt Maßnahmen, die auf der Annahme eines immanenten Krieges beruhten. In vielen Ländern nutzte das Militär diese Angst als Argument für ein höheres Budget, wodurch sich der Glaube an einen Krieg wiederum verstärkte. Deutschland erhöhte zum Beispiel die Ausgaben für das Militär sehr schnell, sodass sie bis 1912 3,8% des Bruttoinlandsprodukts betrugen. Außerdem beinhaltete die Allianz zwischen Frankreich und Russland viele Vereinbarungen und Notfallpläne für den Ausbruch eines Krieges gegen Deutschland. In diesem sicheren Glauben an eine unausweichliche Ereigniskette stellte sich niemand die Frage, wie ein Krieg vermieden werden konnte. Statt sich zu bemühen, eine andere Lösung zu finden, akzeptierten die Menschen eine Situation, die ganz Europa in große Gefahr brachte. Blink Nummer 7. Viele Entscheidungsträger in Europa sahen Vorteile in einem frühen Krieg. Ein Pflaster abzureißen ist immer mit Schmerzen verbunden. Aber da diese Schmerzen zu irgendeinem Zeitpunkt kommen müssen, ist es manchmal besser, sich den Schmerzen sofort auszusetzen und sie hinter sich zu bringen. Ähnlich sahen die europäischen Mächte die Situation vor dem Krieg. Durch die Mentalität der Unvermeidbarkeit wirkte ein früher Angriff für einige Länder attraktiver. Deutschland fürchtete zum Beispiel Russlands wachsende militärische Stärke. Die Armee wuchs gleichzeitig mit der Anzahl und Qualität der Waffen. Deutsche Diplomaten und Spione schickten Berichte dieser Entwicklungen an die Regierung. Manche Berichterstatter übertrieben mit Blick auf das Wachstum allerdings deutlich. Dennoch wurde die deutsche Regierung durch diese Berichte nervös. Sie kam zu dem Schluss, dass Deutschland Russland in den nächsten Jahren noch besiegen könnte. Bald würde das russische Militär jedoch zu stark werden. Auch Frankreich beunruhigte das Wachstum Russlands trotz ihres Bündnisses. Die französische Regierung befürchtete, dass Russland mit steigender Stärke die Allianz mit Frankreich immer weniger benötigen würde. In diesem Fall könnte Frankreich in der internationalen Gemeinschaft isoliert sein. Ein Krieg mit Deutschland müsste also bald beginnen, bevor Russland das Bündnis auflösen könnte. Russland stand in Europa zwar stark da, jonglierte aber weltweit mit zu vielen Problemen. Zusätzlich zu den europäischen Konflikten gab es Spannungen zwischen Russland und China sowie Streit mit dem Osmanischen Reich um die Nutzung der türkischen Meerengen. Diese waren für die russische Wirtschaft sehr wichtig. Eine schnelle Lösung der Konflikte in Europa war also auch in Russlands Interesse, weil es dann seine Zeit und Ressourcen den anderen Problemen widmen können würde. Hier sehen wir, wie die verschiedenen Faktoren zusammenspielten, um eine gefährliche Spannung aufzubauen. Obwohl viele keinen Krieg wollten, ihn aber als unvermeidbar ansahen, wünschten sie sich, dass er lieber früher als später beginnen sollte. Blink Nummer 8. Zwischen König und Parlament ließen sich die Regierungen nicht leicht in die Karten schauen. Die Queen ist in England heutzutage zwar auf den Geldscheinen abgebildet, aber in der Politik hat sie nichts mehr zu sagen. Auch alle anderen königlichen Familien dienen ihrem Land nur noch als repräsentative Figuren. Vor Beginn des Ersten Weltkrieges herrschten in Europa jedoch häufig verwirrende Machtverhältnisse, in denen sowohl Könige als auch das Parlament politische Entscheidungen treffen konnten. Diese Situation führte dazu, dass die Nationen den nächsten Schritt ihres Gegners nicht voraussehen konnten und es entstanden einige schlechte politische Entscheidungen. Die Intentionen der Regierungen ließen sich zu der Zeit nicht so leicht erkennen, denn die Rolle der Monarchen war nicht immer klar. Könige und Königinnen existierten noch, auch wenn die Länder schon ein Parlament gewählt hatten. Sie besaßen zwar Macht, aber der Umfang ihres Einflusses war oft nicht klar. Das Beispiel des deutschen Kaisers Wilhelm II. Macht dies sehr deutlich. Er folgte gerne seinem eigenen Plan und kommunizierte mit anderen Königen und Diplomaten über seine Ideen für die internationale Politik. Hiermit verwirrte er andere Nationen, da diese nicht wussten, inwiefern seine Aussagen die offizielle deutsche Linie reflektierten. Ein zusätzlich verwirrender Faktor lag in der Nutzung der Presse durch die Regierung. Diese Tatsache war zwar allgemein bekannt, aber die Zeitungen verzichteten auch manchmal darauf, die Rolle des Autors zu nennen. Teils wurden Zeitungen auch genutzt, um die Reaktion der Öffentlichkeit auf neue Meinungen zu testen. Daher lag eine konstante Unsicherheit in der Luft, wessen Ansichten die Presse gerade veröffentlichte. Warum konnte Österreich etwa die Reaktion der Russen nicht vorhersehen, als sie in Serbien einmarschierten? Es kursierten ständig unterschiedliche Meinungen, die durch die Presse verbreitet wurden. Welche davon den tatsächlichen Plänen der Regierung entsprachen, konnte daher schwer festgestellt werden. Blink Nummer 9. Kurz vor dem Krieg gab es einige Versuche, die Krise friedlich zu lösen. Egal wie unausweichlich eine Situation erscheint, wenn die Folgen Gewalt und Tod bedeuten, denken alle ein zweites Mal darüber nach, ob es nicht doch einen Ausweg gibt. Auch nach dem Mord an Franz Ferdinand zeigten die Handlungen der europäischen Länder, dass sie eine friedliche Lösung nicht ganz aufgegeben hatten. Einige Nationen zögerten etwa, dem Krieg beizutreten. Die Engländer warteten lange, bevor sie sich beteiligten, und mahnten beide Seiten an, die Eskalation aufzuhalten. Außenminister Edward Grey schickte Telegramme nach Deutschland und Frankreich, um sie vor den Konsequenzen ihrer übereilten Reaktionen zu warnen. Und obwohl Russland sich schon entlang der deutschen Grenze voll mobilisiert hatte, zögerte auch Deutschland, bevor eine eigene Mobilisierung erfolgte. Auch hier befürchteten einige Politiker die weitreichenden Folgen. Einige politische Führer nutzten ihren Einfluss, um andere davon zu überzeugen, ihre Armeen zurückzuziehen und eine friedlichere Lösung zu finden. Der deutsche Kaiser Wilhelm schickte zum Beispiel ein Telegramm an den russischen Zaren, der auch sein Cousin war, und drängte ihn, die Mobilisierung gegen Österreich und Deutschland zu stoppen. Er bot an, selbst zwischen den beiden Ländern zu verhandeln. Der Zar ging tatsächlich auf Wilhelms Bitte ein. Leider hielt der Frieden jedoch nicht lange, denn die Militärführer des Zaren überzeugten ihn später wieder davon, in den Krieg zu ziehen. Sie sahen den Krieg immer noch als unaufhaltbar und befürchteten, dass eine Verzögerung oder Unterbrechung der Mobilisierung Russland einem Angriff aussetzen könnten. Als der kritische Punkt kam, schreckten viele Nationen zunächst vor einem Krieg zurück und wünschten sich eine Lösung ohne Gewalt. Die meisten von ihnen sahen sich jedoch in einer schwächeren Situation, wenn sie sich nicht auf den Krieg vorbereiten würden, und befürchteten einen Angriff. Blink Nummer 10. Es ist sehr schwierig, aus den alten historischen Quellen definitive Aussagen zu treffen. Unzählige Puzzleteile formen unser Bild der Geschichte. In den letzten Blinks haben wir gesehen, wie viele Details und Verbindungen die komplexe Situation geschaffen haben, die letztendlich zum Krieg führte. Aber auch in dieser Version sind nicht alle existierenden Puzzleteile enthalten. Viele Einzelheiten sind unklar und werden es wohl bleiben. Zum einen existieren riesige Mengen an Material und Literatur, so viel, dass wir nicht alles sichten und verbinden können. Allein deutsche Wissenschaftler veröffentlichten zum Beispiel ein enormes Werk aus 57 Bänden über den Ersten Weltkrieg. Es enthält 15.889 Dokumente und ist nur eine von zahlreichen Veröffentlichungen zu dem Thema. Außerdem wurden viele wichtige Dokumente verloren oder zerstört. In den Tagebüchern von politischen Führern fehlen Einträge für entscheidende Zeitpunkte. Daher können wir nicht erfahren, wie manche Politiker etwa die ersten Tage des Krieges beschrieben. Andere Dokumente wurden mit Absicht zerstört, um die Rollen einiger Politiker beim Ausbruch des Krieges zu vertuschen. Die Geschichte wird durch unterschiedliche Akteure zusammengebastelt, die jeweils auch ihre eigene Geschichte und Motivationen haben. Insofern stellt die Krise eine extrem komplexe Ereigniskette dar, die schwer zu verstehen ist, da sich so viele Beteiligte gegenseitig beeinflusst haben. Andere historische Ereignisse sind weniger komplex. Die Kuba-Krise zum Beispiel entstand zwar auch aus einer sehr komplizierten und kontroversen Situation, aber nur zwei Protagonisten waren beteiligt, die USA und die Sowjetunion. Im Gegensatz dazu war im Ersten Weltkrieg eine viel größere Anzahl an Protagonisten involviert. Wie wir gesehen haben, beeinflusste die wachsende Stärke des russischen Militärs den Verbündeten Frankreich, da dieser befürchtete, Russland würde ihn nicht länger brauchen und verlassen. Informationen über Russland sind also wesentlich, um die Entscheidungen der Franzosen zu verstehen. Und auch das ist nur ein Beispiel der verflochtenen Geschichte des Ersten Weltkrieges. Wegen der unzähligen vorhandenen und ebenso vielen verlorenen historischen Dokumente werden wir wohl nie zu 100% verstehen, warum Europa 1914 in den Krieg zog. Aber es existieren genügend Hinweise, die uns zumindest einen Ansatzpunkt dafür geben, wie eine Krise von solchem Ausmaß zustande kam. Danke, dass du dir die Blinks zum Buch »Die Schlafwandler« von Christopher Clark angehört hast. Die Kernaussage dieses Buches ist: Die komplizierten Verhältnisse der europäischen Länder führten Anfang des 20. Jahrhunderts zu einer spannungsgeladenen Atmosphäre. Ein klarer Auslöser des Ersten Weltkrieges kann daher schwer bestimmt werden. Zwischen Feinden und Verbündeten spielten viele verschiedene Faktoren eine Rolle in den Ereignissen, die letztendlich den Krieg herbeiführten. Hast du Feedback? Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Titel dieses Buches als Betreff und teile deine Gedanken mit uns.